You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Wir befinden uns unweigerlich und im Sommer. Das ist nicht zu übersehen, werter Herr Moritz. Es ist jetzt schon Juni und die meisten denken vielleicht jetzt auch schon an Ferien und suchen ein bisschen Fernlektüre. Da können wir jetzt mit dienen. Wir haben, besprechen in dieser Folge Inselbücher und Meerbücher, sage ich jetzt mal. Wir haben am Start Haag Bohms Debütroman Am Rum. Er erscheint im Ullstein Verlag. Wir haben im Angebot den Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl, erscheint bei Dumont. Und wir sprechen heute über Elizabeth Strouds Roman Am Meer.
Unglaublich, wie wir das ausgewählt haben. Drei Geschichten, die unmittelbar mit dem Meer zu tun haben. Unfasslich, oder?
Man könnte denken, es sei Absicht. Ja. Ich sage die Übersetzung bei Elizabeth Stroud schon mal dazu. Sabine Roth erscheint wie immer bei Luchterhand. Wir fangen aber mal an mit Haag Bohm. Wem dieser Name nichts sagt, das ist ein angesehener Autorenfilmer, ist mittlerweile 85, hat relativ viel zu tun gehabt in der jüngeren Vergangenheit mit Fatih Akin, dem Hamburger Filmemacher. Bohm ist auch Hamburger. Dieser Roman Am Rum, da ist die interessante Geschichte, der wird jetzt schon verfilmt. Er ist kaum erschienen und schon laufen Dreharbeiten. Ich glaube, in Hamburg waren sie schon, demnächst im Sommer sind sie auf Am Rum. Wer macht diesen Film? Fatih Akin. Herr Moritz, um was geht es denn in Am Rum?
Vielleicht muss ich vorausschicken, weil Sie etwas unterschlagen haben in Ihrer Anmoderation. Wir haben ja bei uns in Hamburg hier den Mara-Kassens-Preis. Da werden die Besten, das beste Romandebüt eines Jahres ausgewählt. Und nun könnte man denken, der Mit-80er Haag Bohm könnte da auch sich bewerben mit diesem Buch. Leider kann er das nicht.
Weil zwei Autoren
sind. Es gibt einen Co-Autor, Philipp Winkler. Und das ist ein Autor, der schon Bücher vorgelegt hat. Das schließt ihn also aus dem Mara-Kassens-Preis. Also wer denkt, der Roman von Haag Bohm könnte da eine Rolle spielen. Philipp Winkler ist ein deutlich jüngerer Autor, der vor allem mit einem Buch in der Vergangenheit Aufmerksamkeit erregt hat. Da war er für den Deutschen Buchpreis auch nominiert. Huhl, das war ein sehr gutes, sehr starkes Hooligan-Romanwerk, das Winkler vorgelegt hat. Den hat sich Haag Bohm nun dazugenommen. Wir wissen nicht, wie die Arbeit genau abgelaufen ist, ob die beiden kapitelweise geschrieben haben, ob Bohm sozusagen die Skizze gemacht hat und Winkler sie dann ausgeführt hat. Das ist auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir ein Autorenduo mit Bohm und Winkler. Und wir sind, Sie haben es gesagt, auf Am Rum. Die Geschichte hat offenbar, das können wir im Detail gar nicht so beurteilen, sehr, sehr viel mit der Lebensgeschichte von Haag Bohm selber zu tun. Haag, ein friesischer Name. Und die Hauptfigur in diesem Buch hat auch einen friesischen Namen, mit dem man in Süddeutschland seine Kinder nicht taufen würde. Nanning, so heißt die Hauptfigur. Der ist offensichtlich Haag Bohm, ist, glaube ich, Jahrgang 39, wenn ich es recht erinnere, also Mitte 80 jetzt. Und unsere Hauptfigur ist ein paar Jahre älter. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Unterschied, ich glaube. 11, 12 ist unser Nanning und es wird diese Geschichte, die offenbar autobiografische Züge hat, das ist, glaube ich, ganz sicher, erzählt Am Rum, die Heimat von Haag Bohm, wie er selber einmal gesagt hat, diese Insel, die immer etwas im Schatten von Sylt steht, aber unter uns gesagt vielleicht sogar schöner ist als Sylt, mit den drei Gemeinden, die man von Süden nach Norden ablaufen kann. Und wir sind, das ist wichtig nur für die Szenerie, wir sind im Jahre 45, kurz vor und kurz nach Kriegsende. Und das ist die eigentliche Geschichte, die Haag Boom und Philipp Winkler erzählen. Es ist die Geschichte widerstreitender Familien. Es ist ein großer Familienkonflikt, denn Nannings Mutter und der Vater ist in Hamburg, er ist so ein Mann in der Ferne, ein abwesender Vater. Und die Mutter, ich sag's mal etwas kurz und bündig, eine
You've worked hard to build your brand, so I settle for one-size-all-fits branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Rigide Nazi-Mutter, die an Hitler festhält, die ganz sicher ist, dass der Endsieg dann doch noch kommen wird. Und in der Familie selber wohnt eine Tante, Tante Ena, eine sehr starke Frauenfigur, die selber mal in Amerika gelebt hat, die damit gar nichts anfangen will. Und auf der Insel gibt es durchaus Nazi-Gegner. Da kommt es auch zu einer Anzeige, zu einer Denunziation. Das spielt eine wichtige Rolle im ersten Teil des Buches. Das heißt, der Roman handelt, ich fasse das mal zusammen, eigentlich von zwei Dingen. Er handelt von dieser Auseinandersetzung, diesen schweren Konflikten, in dem dieser 12-jährige Nanning hilflos dasteht. Es gibt eine bezeichnende Szene, da heißt es, Jude, was ist das? Und der 12-jährige weiß überhaupt nicht, was das ist, hat den Begriff noch nie gehört, kann damit gar nichts anfangen. Und dann, und das schürt nun den Konflikt, ist der Krieg irgendwann zu Ende. Und die fremden Soldaten, die Besatzungsmächte kommen nun nach Amrum, kommen auf diese Insel und plötzlich verschieben sich die Karten natürlich völlig. Das ist der eine große Strang, diese Geschichte des heranwachsenden Nanning, der ohne eigentlich etwas mitwirken zu können, in diese Mühle gerät. Und dann ist es natürlich, deswegen wird das Hausbuch alle Amrumerinnen und Amrumer werden, ein Buch über die Insel, über die Natur, über die Fauna und Flora, das ist sehr, sehr dicht beschrieben. Man geht förmlich in diesem Buch durch den Kniepsand, man ist bei den Wellen, man kämpft mit dem Meer, also das ist spielt eine wichtige Rolle, dieses lebendig machen der Insel Amrum.
Das ist ein Hommage an die Insel auf jeden Fall. Sie haben das erzählt, das eben gerade dargelegt, dass das, es ist ein Coming-of-Age-Roman. Das wird aus der jugendlichen Perspektive beschrieben. Ja, Sie haben eben schon gesagt, man weiß jetzt nicht genau, wer hat sich wessen angenommen in diesem Roman? Wer hat was? Ist die Poesie eher Philipp Winkler vorbehalten oder eben gerade nicht? Ist das eher der Autor Boom, der diese Insel eben sinnlich erfahren hat? Interessant ist, immer sagen, Haag Boom steht alleine auf dem Cover, auf dem
Außen,
Titel.
Ja. Außen, das, ja. Was ich nicht in Ordnung, was ne, ich nicht in find Ordnung
ich auch.
Finde.
Seh ich.
Innen in der Titelei, Sie wissen ja als alter Literaturwissenschaftler, Herr André, Bücher müssen nach der Titelei zitiert werden, nicht nach dem Umschlag. Ja. Insofern ist da der Name Winkler genannt. Trotzdem ist es nicht in Ordnung, Winkler zu unterschlagen auf dem Umschlag.
Würde ich auch sagen. Dieser Nanning, wir begleiten ihn immer wieder auf seinen Streifzügen über die Insel und er ist auf der Suche nach was? Natürlich nach Essen. Es ist so, dass es in diesen letzten Kriegsmonaten gerade zumal dort gibt es eben nicht, also das große Fressen ist da nicht ausgebrochen und er etabliert ein Tauschsystem, er findet, ich glaube Fisch ist eine beliebte
Scholle ist das Amrum Gold, genau.
Und dann kommt es eben auch zum Aufeinandertreffen mit anderen Jugendlichen, die nehmen diese Schollen ihnen ab und das ist der kleine Thrill, der da auf den Seiten auftaucht. Man ist dann sehr bei Nanning und seinem besten Freund Hermann. Hermann kommt aus einer eindeutigen Familie, die eindeutig zur Nazi-Gegnerschaft gehört. Das spürt, da bekommt Nanning dann bitter zu spüren nach dem 8. Mai eben. Dort ist dann plötzlich der Hermann und seine Familie sind hoch angesehen und er nicht. Er bekam schon vorher mit die heftigen Streitereien zwischen Mutter und Tante. Mutter ist hochschwanger. Es kommt ein weiteres, glaube ich, ein drittes Geschwisterchen.
Viertes sogar. Das vierte Kind.
Also genau, das dritte Geschwisterchen kommt zur Welt. Und die Tante hilft natürlich. Die Tante war aber anders als die Mutter mal auch in ihrem Leben schon in Amerika für längere Zeit. Und das hat sie quasi geimpft gegen die Nazi-Ideologie. Und Nanning versteht vieles nicht. Wir haben es schon gesagt, er weiß gar nicht, dass es auch eine jüdische Religion gibt und wer das dann so ist. Und das ist ihm alles gar nicht bekannt. Und er kommt in heftige Loyalitätskonflikte, nachdem dann die Briten sind es, glaube ich, da sind. Es sind Briten und Amerikaner kommen auf die Insel, weil die Briten, die Amerikaner, die kommen, sind die Amrum-Amerikaner. Es ist ganz wichtig, im Ort heißt es einmal, oder erzählen sich viele, es haben auf Seiten der Amis mehr Leute gekämpft, mehr Amrumer gekämpft, als auf Seiten Hitlers. So, er bekommt dann eben so deutlich zu spüren, dass er hier jetzt quasi deklassiert ist, dass seine Familie hat überhaupt kein Ansehen. Man weiß, der Vater ist SS-Sturmbahnführer in Hamburg, der kommt dann auch auf die Insel, ist dann übrigens, er wächst quasi, Nanning wächst quasi im Matriarchat auf so ein bisschen und dann kommt der Vater wieder, ist auch ein ganz seltsam, der dann seine Autorität sofort ausüben will, das war ja in ganz vielen Familien so, bekommt dann ein kurzes Moment der Irritation auch für Nanning, vor allen Dingen dann, als der Vater sofort, die Autorität ist ja sofort weg, denn er wird ja einkassiert, er wird ja abgeholt. Und ob das jetzt wie das selbst in Haag-Bohms Familiengeschichte war, das wird nicht ganz so gewesen sein. Da weiß man, dass Haag-Bohms Vater ein sehr frühes Mitglied der NSDAP war. War dann unter anderem verantwortlich für das bäuerische Schrifttum und war am Schluss, glaube ich, nicht mehr in der SS. Aber da wird es ist klar, dass sich Haag-Bohm hier auseinandersetzt mit gewissermaßen auch den ideologischen Verfehlungen seiner Eltern, die natürlich an der Tagesordnung waren bei Menschen seiner Generation. Daraus gemacht hat er aber einen wirklich stimmigen, würde ich sagen, ich habe es eben schon erwähnt, einen Coming-of-Age-Roman, der oft fesselnd ist, der auch da seinen Reiz draus zieht. Auch da wiederhole ich sie jetzt, dass es eben ein Inselbuch ist, bei dem man sinnlich die Insel erfährt. Macht auf eine Art und Weise auch Lust, nach Amrum zu fahren, natürlich nicht eine Zeitreise zu machen in jene Zeit. Eindrucksvoll ist, als einmal geschildert wird, das wissen Amrumer auch, dass man das machen kann. Man kann nach Föhr rüberlatschen. Und umgekehrt auch bei Ebbe. Und das ist auch dramaturgisch sehr gut gemacht. Er geht dann rüber und ist bei seinem Onkel im Haus. Der lebt nicht mehr. Scharfer Nazi, der sich dann den Strang gegeben hat. Und man denkt schon, als Nanning hingeht, beim Zurücklaufen, kommt garantiert die Flut schon. Das wird knapp oder so. Und genau so ist es dann. Aber es ist egal. Wir verraten ja nicht so viel. Es gibt Spannungsmomente in diesem Roman, die sich vor allen Dingen aber auch quasi im Innern des Helden abspielen.
Ja, und es gibt eine Fähigkeit dieser beiden Autoren, auch starke Einzelszenen zu bauen. Es ist ja auf der großen Ebene ein Roman, Sie haben es geschildert, Loyalitätskonflikt letztlich. Wie verhält sich dieser Junge? Sehr schwierige Situation für einen 12-Jährigen. Es ist ein Freundschaftsroman, das sollte man vielleicht nochmal unterstreichen. Hermann und Nanning, Sie haben es gesagt, sind ein echtes Freundespaar. Und es ist ein Buch, das eben, wenn es um Nahrungsaufnahme geht, wirklich zu allen möglichen Tricks ab. Es hat auf gruselige Weise geschildert, wie Kaninchen endlich in den Kochtopf gelangen, wie Nanning erschüttert ist, was da zu tun ist, damit aus dem toten Kaninchen ein küchenfertiges Kaninchen wird. Und meine Lieblingsszene ist natürlich die, es geht um ein Stück Butter. Er hat immer ein Stück Butter von Tessa, einer Bäuerin, bekommen, als Nanning sie aus Versehen verpetzt als Nazi-Gegnerin, ist Schluss mit Butter, es gibt keine Butter mehr von Tessa. Er will aber Butter haben, jetzt wo die Mutter gerade entbunden hat, braucht sie Weißbrot, braucht sie Butter. Und dann sagt Tessa, ja, du kriegst Butter, wenn du den Bullen, der unten in Wittdünsch im Süden steht, den musst du halt hochführen zu uns. Eine Aufgabe, wo man weiß, die völlig unmöglich zu bewältigen ist. Und dann schafft dieser Nanning im Eifer auf jeden Fall an die Butter zu kommen. Dann wird dieser mächtige, gefährliche Bulle geführt und er wird über den Kniep geführt. Das ist das Entscheidende, weil Tessa wundert sich ja, wie ist denn der Bulle an den ganzen Kühen vorbeigekommen, ohne verrückt zu werden. Ja, er ist sozusagen außenrum gegangen über den Kniep. Also es glückt, das dürfen wir verraten, diese sehr schöne Szene. Der Bulle kommt am Ort an und Nanning ist in gewisser Weise ein Held und bekommt dann auch seine Belohnung dafür. Ich bin bei diesem Buch bei sehr starken 7 Punkten.
Ich bin sogar bei schwachen 8. Kommen wir zum nächsten Text heute. Kommen wir zu Caroline Wahl. Das war ja ein Phänomen, eine völlige Überraschung. Oder war es eigentlich eine völlige Überraschung im vergangenen Jahr? Da erschien 22 Bahnen, haben wir hier auch kurz besprochen. Jetzt der Nachfolger, Windstärke 17. Frau Wahl war gerade im Literaturhaus zu Gast. Wie war es denn, Herr Moritz?
Ja, diese Autorin ist ein Phänomen, das kann man nicht anders sagen. Ich glaube schon, dass dieser Erfolg, den 22 Bahnen hatte, letztes Jahr im Mai erschienen, etwas war, was es in der deutschen Literaturgeschichte der letzten 20 Jahre mindestens in dieser Form nicht gegeben hat. Eine junge, unbekannte Autorin, Ende 20, legt ihr erstes Buch vor. Und diesem Buch gelingt es, binnen kürzester Zeit nicht nur die Bestsellerliste zu erobern, wo dieser Titel sich ewig gehalten hat, jetzt im Taschenbuch auch wieder ganz vorne ist, die 22 Bahn. Und vor allem hat die Autorin sofort das Herz der Buchhändlerinnen und Buchhändler getroffen. Sie hat Preise aus dem Buchhandel bekommen für das Lieblingsbuch. Sie hat vor allem Lesungen absolviert. Ich habe mit ihr darüber kurz gesprochen. Sie hatte schon im letzten November, hatte sie bereits 80 Lesungen absolviert. Mittlerweile sind es, bin ich sicher, weit über 100, die sie hinter sich hat. Das heißt, diese Autorin ist gefragt wie keine andere Autorin in Deutschland, was Lesungen angeht. Und sie hat dieses sympathische Auftritt. Sie lebt in Rostock. Ich habe gehört, sie will jetzt nach Kiel ziehen. Also diese Autorin schreckt vor nichts zurück. Sie hat auch in Zürich schon gewohnt, hat eine Affinität zum Meer. Und der Knackpunkt ist natürlich immer so ein Debüt, dass die Autorin jetzt auch mal finanziell erstmal eine Weile völlig unabhängig macht. Was kommt danach? Und zur völligen Verblüffung, ein Jahr später bereits, also gerade erschienen, Windstärke 17, ein neuer Roman und die Spannung, was wird daraus? Wird dieser Roman abflauen? Wird er flach werden? Wird er sozusagen nicht heranreichen an den Erfolg? Der Start zumindest ist sehr gut. Sie hat sofort die Bestsellerliste erklommen.
Platz wie viel?
Platz 1 habe ich gelesen, kurz nach Erscheinen.
Keine Überraschung.
Keine Überraschung. Und es ist eine, das dürfen wir verraten, eine Fortsetzung.
Müssen wir verraten, geht euch an.
Das ist ja nicht ganz so einfach, weil die Frage, muss ich dann den ersten kennen? Muss ich 22 Bahnen kennen, um Windstärke 17 vorher zu können? Ich würde sagen, jein, es ist von großem Nutzen, wenn man den ersten Roman kennt. Man kann aber auch Windstärke 17, glaube ich, alleine lesen. Ganz kurz, 22 Bahnen, das war die Geschichte einer sehr zersplitterten Familie. Tilda und Ida waren die Hauptfiguren, die lebten passenderweise in der Fröhlich Straße und das waren zwei Geschwister, die wie Pech und Schwefel zusammengehalten haben, von zwei verschiedenen Vätern, die Mutter Alkoholikerin und die kleine Ida musste damit zurechtkommen. Das Schwimmbad, das war einer dieser vielen Schwimmbadromane des letzten Jahres, die Beruhigung im Wasser beim 22-Bahnen-Schwimmen und dann mit dem Knackpunkt der Geschichte, dass Tilda eine große Mathematikbegabung nach Berlin geht, eine Promotionsstelle erlangt und jetzt hat sie sozusagen versucht, ihre Schwester fit zu machen für das Leben ohne Tilda, damit sie mit der Mutter auch irgendwie zurande kommt. Das war ungefähr das Setting des ersten Romans 22 Bahnen. Und jetzt machen wir einen deutlichen Zeitsprung. Es sind etliche Jahre vergangen, denn wir treffen jetzt auf diese Ida wieder. Und jetzt hat sie ein Literaturstudium ergriffen. Ihre Schwester lebt nicht mehr in Berlin, da hält man es ja gar nicht so lange aus, sondern ist nach Hamburg gezogen, hat eine Familie gegründet. Und wir sehen nun diese Ida. Die Mutter ist gestorben, sie macht sich Vorwürfe, sie sei eine Scheißtochter gewesen, sie habe den Tod hätte verhindern können. Also diese Selbstvorwürfe spielen eine wichtige Rolle. Und nun sehen wir die Eingangsszene des Buches, in dem Ida sich mit einem sehr schlechten Koffer auf den Weg macht, eigentlich nach Hamburg will, aber den Ort verschläft, weiterfährt und plötzlich landet sie. Und das ist jetzt der zentrale Ort. Deswegen sind wir wieder auf einer Insel. Wir sind nicht auf Amrum, sondern wir sind auf Rügen.
Sie hat ihr Telefon im Flugmodus. Sie möchte nicht erreicht werden. Sie ist ja sauer auf ihre Schwester. Das muss man so sehen. Die Schwester, die Sympathieträgerin im ersten Band, ich nenne jetzt mal einfach den ersten Band war, die damals sich um Ida sehr gekümmert hat. Zentrales Motiv war ja, dass Ida sowieso nur schwimmen gehen wollte,
wenn es regnet.
Und da war eben auch, sie konnte nicht unter Leuten sein und das Schwimmen war gar nicht so ihrs. Wurde dann ihrs und ist jetzt so sehr ihrs, dass sie auch gar keine Angst hat, sich in die Fluten der Ostsee zu stürzen. Dann wissen wir, die Ostsee ist ja gar nicht so wirklich wild, aber die Autorin stellt so dar, sie liebt die Ostsee. Caroline Wahl wohnt jetzt in Rostock, möchte nach Kiel, also die Ostsee auch. Also eine Südwestdeutsche, sie stammt ja aus dem beschaulichen Schriese in der Kurpfalz im Badischen, hat sich aber so in den Norden verliebt oder in die See, dass die auch hier irgendwie ihren Ausdruck findet. Ich musste ein bisschen schmunzeln, aber das passt eben dazu. Ida, wirklich, die stürzt sich ja halb suizidal in die Fluten und nimmt den Kampf mit den Gewalten auf. Und das macht sie auch deswegen, weil da ist etwas, ihr ist natürlich ziemlich kaputt. Die ist eine deformierte, kaputte Person. Die Mutter ist ja gerade erst gestorben und sie hat ihr Siechtum begleitet. Sie war eben, als die Mutter starb, klassisches Setting, war sie mit ihrer besten Freundin Samara in Prag, glaube ich. Natürlich hat man dann einen Schuldkomplex, möchte ich jetzt mal sagen. Und um den geht es hier. Es geht darum, dass sie sauer ist auf die ältere Schwester, die sie da eben schon seit längerer Zeit alleine gelassen hat. So nimmt sie es wahr. Die Schwester hat Kinder, die hat anderes zu tun, möchte man jetzt einfach mal so salopp sagen. Und dann ist sie auf dieser Insel und dort kommt es dann zu einer neuen Sozialisierung. Sie lernt, das wäre kein guter Roman oder es würde nicht zu Caroline Wahl passen, wenn die Heldin sich jetzt einfach in ihre Depression ergibt. Nein, sie lernt dort neue Menschen kennen, sie lernt den Betreiber der Dorfkneipe kennen, dessen Frau Marianne zieht bei denen ein. Sie lernt Live kennen, einen Surferboy, will ich ihn jetzt mal nennen, der auch, was am Anfang noch nicht bekannt
auch
ist,
auch seine psychischen Probleme hat.
Er lebt in Hamburg, also lebt doch mehr in Hamburg, ist Star-DJ, aber hat es auf Eis gelegt. Jetzt seine Oma ist bei seinen Großeltern aufgewachsen, also auch keine ganz stabile Kindheit. Die Oma ist tot, der Großvater ist dement. So, und die beiden finden sich dann. Und das klingt, ich referiere das und lasse es so runterschnurren gerade, aber das ist im Roman natürlich nicht so. Caroline Wahl ist einfach eine, die kann so schreiben, dass es einem in irgendeiner Form, ja, das wird den Leserinnen schon ans Herz gehen, den Leserinnen und Lesern. Sie macht das sehr geschickt. Alles, was nach Kitsch aussieht und es vielleicht manchmal auch ist, kommt aber nicht so plump rüber, weil man einfach so sehr mit den Protagonisten sympathisiert.
Ja, sie hat die Fähigkeit, sich auf diese, im ersten Mal waren es ja ganz jugendliche Figuren, jetzt sind alle schon ein Stückchen älter geworden. Sie hat die Fähigkeit, sich darauf genau einzulassen, diese psychischen Versehrtheiten sehr genau zu schildern, die auf Szenen zu übertragen, auf Dialoge zu übertragen. Wie gesagt, schon der Einstieg mit diesem Koffer, den sie zieht, ist ein ganz starkes Stück, weil der Koffer natürlich für das ganze Elend schon mal steht. Der rollt nicht richtig, da läuft nicht so, wie es beim ordentlichen Koffer eigentlich der Fall sein müsste. Und das kann Caroline Wahl einfach vorzüglich, diese Versehrtheiten immer wieder aufzulockern. Sie haben gesagt, es gibt durchaus auch hoffnungsvolle Sequenzen, die Liebe, die entsteht, diese einfühlsamen Menschen, Knut und Marianne, die sie kennenlernt. Also es bricht sozusagen Neues in dieses Leben auf der Insel Rügen. Und Sie haben das ja schon erwähnt, das Meer, das erstaunlich wilde Meer auf Rügen, das ist für sie ein Elixier. Das heißt, das Wassermotiv, das wir aus 22 Bahnen kennen, wird jetzt hier in veränderter Form wieder aufgegriffen. Dieses Gefühl, sich zu verlieren im Meer, auch immer an der Gefahr, vielleicht verschlungen zu werden. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, an der Ostsee auf Rügen, an der Schabe verschlungen zu werden vom Meer. Aber das kann diese Autorin sehr, sehr gut. Es ist gerade vor kurzem eine Rezension erschienen. Da merkt man schon, wie sozusagen jetzt auch die Kritik natürlich an einer so erfolgreichen Autorin wächst. Eine Kritik in einer großen Tageszeit erschienen, da war von Wohlfühlprosa die Rede. Also mit diesem Unterton, ja, das ist ja alles so ein bisschen immer Not und Elend, aber letztlich wird das dann so possierlich zur Wohlfühlprosa. Was ich für einen falschen Ansatz halte, um diese Bücher zu beschreiben. Sie sind manchmal, Sie haben es gesagt, an der Kitschgrenze, das ist richtig, aber die Autorin hat den genau richtigen Ton, um zu verhindern, dass ihre Texte diese Kitschgrenze übersteigen.
Würde ich auch sagen. Und selbst wenn es so ist, sage ich jetzt ganz pathetisch, braucht es in diesen Zeiten nicht auch ein klein wenig Wohlfühlsprose.
Herr André, ich hätte das nicht schöner sagen können, wie Sie es gerade formuliert haben. Dann geben Sie wahrscheinlich 8 Punkte.
Ich bin bei starken 7 Punkten.
Ich bleibe auch bei starken 7 Punkten. An gleicher Stelle, wie Sie stehen.
Kommen wir zu einer Autorin, die wir hier im Podcast auch schon besprochen haben. Kommen wir zu Elizabeth Strout. Die ist in Hamburg hier, hat sie spätestens dann einen Namen bekommen, als ihr der Siegfried-Lenz-Preis verliehen wurde. Wir haben es jetzt mit dem, glaube ich, 4. Roman zu tun, der sich um die Autorin Lucy Barton dreht. Der Roman heißt Zur See. Ich finde den Titel nicht schlecht, da weiß man gleich, wo man ist. Aber
Am Meer heißt der Roman. Ich muss Sie ungern korrigieren.
Ich war bei Dörte Hansen gerade. Mann. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, auch der englische Titel, der Originaltitel Lucy by the Sea, vielleicht war deswegen auch der Fehler gerade, der ist natürlich eigentlich auch sehr, sehr schön. Um was geht's hier? Es ist ein klassischer, man hat so eigentlich gedacht erstmal, will man das eigentlich jetzt lesen? Es ist ehrlich gesagt ein Pandemieroman, auf einer Ebene zumindest. Wir sind hier im Jahr 2020 der William, der Ex-Mann von Lucy, wir kennen ihn aus den Vorgängerromanen, der ist Naturwissenschaftler, der weiß viel früher als viele anderen, besonders als seine Ex-Frau Lucy, wir müssen hier raus. Wir müssen raus aus New York, ich muss sie jetzt wegbringen, wir müssen uns in die Einöde begeben und dann fahren sie eben nach Maine, sie fahren ans Meer, sind dort, mieten sich irgendwo ein und dann sind wir mit diesen beiden älteren Menschen, sind oft in deren Vergangenheit. Sie haben bald 2 gemeinsame Töchter, die haben auch mit der Pandemie zu kämpfen und mit persönlichen Problemen. Wir sind mit diesen beiden alten, älteren Leuten, Herrschaften dann eben in Maine, gehen mit ihnen spazieren, treffen dort andere Leute, dann geht es viel um einfach das Alltagsleben. Das Alltagsleben auch in der Pandemie. Es wird nochmal sehr, werden nochmal daran erinnert, wie war das eigentlich? Man saß auf Abstand, es ging um die Frage, lässt man sich impfen oder nicht. Das könnte uns alles jetzt sehr langweilen, aber es ist ja nicht das einzige Thema des Romans.
Ja, das ist dieser Autorin wirklich gelungen. Mir ging es ähnlich wie Ihnen. Will ich jetzt einen Pandemieroman wirklich lesen? Dann habe ich natürlich eine große Sympathie für diese Lucy Barton. Sie haben es gesagt, Elizabeth Strout ist eine Meisterin, Figuren wiederkehren zu lassen. Das hat man ja bei manchen Autorinnen und Autoren, die dann so Freude haben an ihren eigenen Figuren, sodass sie sagen, nee, ich lasse die Figur jetzt nicht los, sondern schreibe einen nächsten Roman. Martin Walser hat das beispielsweise auch ganz oft praktiziert, seine Figuren, die waren allerdings eher am Bodensee gelebt, plötzlich wieder auftauchen zu lassen. Die Unvollkommenheit der Liebe, das war 2016 der erste Roman. Lucy Barton ist, wie gesagt, Sie haben es gesagt, eine erfolgreiche Schriftstellerin. Aber, und das spielt in anderen Büchern, wo sie im Mittelpunkt stand, eine wichtige Rolle, sie hat eine schwere Kindheit in Illinois verbracht. Sie hat sich rausgearbeitet. Ihrer Schwester ist das nicht gelungen. Deswegen ist die Schwester immer wieder der Kontrapunkt in gewisser Weise zu dieser Geschichte. Und nun diese Ausnahmesituation. Und aus diesem vermeintlichen Corona-Roman wird nun ein Roman, wo Menschen sich plötzlich in der Situation befinden, über ihr Leben nachzudenken. Das kennen wir alle aus den Corona-Zeiten. Man hatte plötzlich mehr Zeit, sich zu beschäftigen. Es tauchen auch andere Figuren auf, ein Anwalt Bob Burgess, auch den kennen wir aus anderen Büchern von Elizabeth Strout. Und nun zeigt sich...
Und Olive Kitteridge.
Olive Kitteridge, eine meiner Lieblingsfiguren von ihr, die hier auch wieder eine kleine Nebenrolle zumindest spielt. Aber es wird aus diesem Roman plötzlich auch ein Liebesroman, ein Eheroman. Dieser William, das ist ja ihr Ex-Mann. Seit 20 Jahren ist sie von ihm geschieden. 20 Jahre war sie mit ihm verheiratet. Der zweite Mann, David, ist gerade erst gestorben vor kurzem von Lucy Barton. Aber nun sind sie mit William, der ein bisschen ein schrulliger Charakter ist, nicht unbedingt der sympathischste Held in den Romanen von Elizabeth Strout. Die beiden kommen sich näher. Und zur Verblüffung der Töchter scheinen sie wieder sich so nahe zu kommen, dass sie mehr als eine Wohngemeinschaft dort in Maine bilden. Und dann spielt, das wollte ich noch dazu sagen, auch natürlich wieder diese Vergangenheit eine wichtige Rolle. Diese Vergangenheit in Illinois, die blendet immer hoch, die schießt hoch. Und dann fällt einmal ein Satz von Lucy Barton, der sehr bezeichnend für diesen Roman ist. Ich war meine ganze Kindheit im Lockdown. Also der Begriff Lockdown, der nur auf Corona beschränkt zu sein scheint, bekommt hier plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Sie ist eine Autorin, die sich befreit hat aus dieser furchtbaren Kindheit, aber diese Kindheit ist präsent. Also insofern hat dieser Roman sich sehr schnell hinweggesetzt über das, was einen klassischen Corona-Roman ausmachen würde. Und das ist seine Stärke.
New Yorker, verpisst euch, heißt es, glaube ich, sinngemäß. Sie müssen die Kennzeichen ihres Autos austauschen. Sie treffen dort auf Figuren, die eben nicht liberal sind, keine Ostküsten-Menschen. Sie treffen auf eine, also Lucy trifft auf eine Frau, die bei der Armentafel arbeitet, die einen Trump-Aufkleber hat, die sich nicht impfen lassen will. Und trotzdem begegnet sie dieser Frau aufgrund ihrer eigenen Herkunft. Ist sie halt so gepolt und als Schriftstellerin ist sie sowieso eminent interessiert an allen Menschen, würde ich einfach mal behaupten jetzt. Sie tritt dieser Frau offen gegenüber und urteilt nicht über sie und wird auch einmal von William dran erinnert an einer Stelle. Ja, wir dürfen nicht auf die herabblicken, die uns vielleicht besser ergangen ist, die wir solventer sind, die wir wohlhabender sind. Er selbst ist ja auch auf durchaus fragwürdige Weise an sein Vermögen gekommen, wird hier nochmal geschildert. Er ist der Sohn eines deutschen Soldaten, der in Amerika in Kriegsgefangenschaft geriet und dann zurückging, aber nachdem er erstmal nach Europa zurückging, dann nochmal zurückkam und dieser deutsche Vater hatte wiederum selbst einen Vater, der, glaube ich, mit Rüstung sehr viel Geld verdient hat und dieses Erbe hat William eben nicht ausgeschlagen. Das ist so ein, da geht's am Rande mal drum, aber diese beiden, William und Lucy, ein sehr sympathisches Paar, Ex-Paar, Wiederpaar, das sind hellwache Zeitgenossen, denen wir mit Sympathie begegnen, weil sie die Welt so sehen, wie wir sie eigentlich auch sehen und wie man sie vielleicht einfach sehen muss. Sie urteilen nicht. Es ist also über das andere Amerika, das Trump-Amerika. Also was kann man sagen, ist über Stroud und nimmt schon den Versuch, die Gräben zuzuschütten. Natürlich wird ein Trump-Amerikaner dieses Buch vielleicht nicht so gerne lesen wie ein Biden-Amerikaner.
Ja, aber die amerikanische Geschichte, die Gegenwart spielt ja auch eher eine Nebenrolle. Sie haben diese Trump-Anhängerin erwähnt.
Das ist so eine Grundierung.
Aber es gibt immer noch ein paar Episoden, die eingeblendet werden. Man erinnert sich an die schreckliche Tötung des Afroamerikaners George Floyd, der von einem Polizisten quasi niedergetreten wurde. Der Sturm aufs Kapitol nach Trumps Abwahl, auch das spielt eine Rolle, aber eher aus der Distanz. Man sitzt vor dem Fernseher in diesen besonderen Bedingungen und schaut das an, kann ich eingreifen, ist empört, ist entsetzt. Ich glaube, vielleicht noch ein Satz zum Erzählerischen. Das ist die große Stärke von Elizabeth Stroud. Man merkt an, hier ist eine Autorin am Werk, die sich nichts mehr beweisen muss, die so erzählen kann, wie man es anderen Autoren vielleicht gar nicht zugestehen würde. Ich will eine Stelle zitieren, da beginnt ein Kapitel und dann heißt es, hier eine Geschichte über eine Frau, die wir durch Margaret und Bob kennenlernten. Das ist ja eigentlich ein völlig indiskutabler Einstieg eines Erzählstückes. Hier eine Geschichte, ja geht es noch unbeholfener, geht es noch simpler. Das würde in jeder Schreibwerkstatt doch moniert werden, dass man das etwas kunstvoller machen könnte. Aber genau das darf sich Elizabeth Stroud erlauben, dass hier diese Lapidarheit eine ganz wichtige Rolle spielt. Da wird nicht triumphiert mit Erzählgesten, sondern wird genau diese Corona-Erfahrung übertragen auf den Stil des Buches. Letzte Bemerkung, für diesen Herbst ist ein neues Buch von Elizabeth Stroud angezeigt. Tell Me Everything wird dieser Roman im Original heißen. Da hört man, kommen Lucy, William und auch Olive Kitteridge wieder vor. Also die Autorin hat sich fest eingenistet in ihrem Kosmos und allein dafür gebe ich ihr 8 Punkte.
Ja, die ist absolut schon am deutschen Markt auch schon lange durchgesetzt. Das Buch ist selbstverständlich auf der Bestsellerliste. Eine schöne, leichte Sommerlektüre. Ich bin bei starken 7 Punkten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die neue Folge von Next Book Please. Wir wünschen auch in den Sommermonaten besonders wunderbares, gutes Lesen. Bis demnächst. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.